Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impact, dem Podcast von Kani. Bei Impact reden wir jede Woche bzw. alle zwei Wochen im Wechsel mit unserem Online-Magazin Impact mit einem Experten, einer Expertin von Kani über die Frage, wie Covid-19 die Situation für Unternehmen verändert, was es mit unserer Wirtschaft macht, wie Unternehmen darauf reagieren, wo auch Chancen liegen für Unternehmen. Und heute habe ich einen sehr besonderen Gast, weil es ist auch eine sehr besondere Branche, von der ich nicht so viel Ahnung habe. Und ich weiß, ich habe das schon öfter in diesem Podcast gesagt. Bei mir ist heute Astrid Latzel. Sie ist Partnerin bei Kani, auch Landlady unseres Berliner Büros. Und sie leitet unser Team Private Equity. Hallo Astrid.
Hallo Michael.
Astrid, ihr habt Anfang des Jahres eine große Studie mit der TU München zum Zustand der Private Equity Branche veröffentlicht, die ziemlich viel Aufmerksamkeit erzielt hat. Große Handelsblattartikel, viele, viele Medienberichte und viele wollten diese Studie haben. Und ihr habt der Branche eigentlich schon vor Covid-19, da haben wir alle noch nicht über den Virus geredet, eigentlich eine Disruption vorhergesagt. Und in dieser Studie, die übrigens hieß Neuordnen oder Untergehen, wenn ich mich recht entsinne, war viel die Rede vom Operating Model im Bereich Private Equity und wie sich das verändert. Jetzt für mich als Laien, was ist das Operating Model im Bereich Private Equity?
Ja, das Operating Model von einem Private Equity Fonds umfasst letztendlich alle Aktivitäten oder zumindest alle wertschöpfenden Aktivitäten, die die Fondsmanager durchlaufen. Ja, das ist angefangen vom sogenannten Fundraising, das heißt wirklich Beschaffen von Investitionsmitteln bei verschiedenen Investoren, die dann durch den Fonds wieder investiert werden sollen. Aber auch das Identifizieren von konkreten Investitionsmöglichkeiten, also spannende, interessante Unternehmen, in die dann der Fonds investiert, entweder komplett oder durch Minderheitsanteile, aber auch bis hin zur Durchführung von den Investments selbst und am Ende auch wieder die Auflösung der Investments, also der Verkauf der Anteile oder der Verkauf der Gesamtunternehmen, die man mal investiert war, die dann hoffentlich verbunden ist mit einer ordentlichen Wertsteigerung.
Und wenn du jetzt heute auf die Branche guckst, was sie heute macht, was sie vor ein paar Jahren gemacht hat, sagen wir mal, dieses Grundprinzip verstehe ich, aber was hat sich in den letzten Jahren eigentlich da geändert?
Ja, da hat sich eine ganze Menge geändert. Und wenn man jetzt sogar mal so, ich würde mal sagen, so 10, 15 Jahre zurückgeht, dann war Private Equity eigentlich eine sehr überschaubare Branche. Und zwar dahingehend, dass man relativ gut abschätzen konnte, wenn man sich entschieden hat, in bestimmte Unternehmen zu investieren, wie die sich in den nächsten 5 Jahren, also so die typische Halteperiode von vielen Fonds, wie die sich entwickeln und was man dann auch wieder als Return on Investment dabei rausholen kann. Ja. Da gibt es natürlich Unterschiede zwischen den großen und den kleinen Fonds. Aber wir konnten feststellen, dass über alles sich die Branche in den letzten Jahren relativ konstant entwickelt hat. Und das heißt zum einen, was die letzten Jahre stark gekennzeichnet hat, ist ein fast grenzenloser Zugang zum sogenannten Dry Powder, also zu freien Mitteln, über das Geld, das noch nicht investiert ist. Ja. Und dadurch hat sich die Branche teilweise auch so ein bisschen überschlagen, hat man auch in verschiedenen Veröffentlichungen dort gut beobachten können. Es hat aber dann auch dazu geführt, dass die Fonds sich auf bestimmte Aktivitäten in ihrem Operating Model gar nicht mehr so stark konzentriert haben. Ein Kernthema, was früher sehr, sehr wichtig war, war das Fundraising gewesen. Über die Jahre aufgrund des nahezu grenzenlosen Zugangs zu Geld hat man das ein bisschen aus den Augen verloren, weil man irgendwo ja immer Investoren gefunden hat, die dann in die eigenen Fonds investiert hat. Wenn man nach vorne guckt, müssen die Fonds da schon ein ganzes Stück anders rangehen. Haben sie es jetzt alle schon für sich auf die Agenda geschrieben? Wir haben in der Studie gesehen, nein, das ist bisher noch nicht der Fall. Manche sind wie so häufig dann auch Vorreiter, aber viele haben ihren Fokus in den letzten Jahren stark auf die Deal Generation gelegt. Das heißt wirklich überhaupt noch Investitionen Kombinationsmöglichkeiten zu finden, weil alle natürlich auf die gleichen Targets gehen, alle in die gleichen attraktiven Branchen und Segmente reinschauen und der Kampf um die Assets und der Kampf um die Targets schon sehr ausgeprägt in den letzten Jahren war.
Ja, ich habe ja, wir durften ja vom Marketing-Team die Studie halt begleiten und habe damals auch schon mal im Querlesen gesehen, also ein Einserzeugnis habt ihr der Branche ja definitiv nicht aufgestellt. Es war ja schon eher so eine Aussage, deswegen ja auch der Titel Neuordnen oder Untergehen, ihr müsst euch jetzt irgendwie mal bewegen und verändern, sonst werden, sagen wir mal, Unternehmen, die eigentlich ja selber so ein Stück weit Disruptor sind, plötzlich auch feststellen, dass sie etwas disrupted werden. Kann man das so zusammenfassen oder ist das zu zugespitzt?
Das ist natürlich ein bisschen zugespitzt, aber wir wollten auch sehr bewusst mit der Studie natürlich so ein bisschen Aufmerksamkeit wecken für die Themen, die tatsächlich aus unserer Perspektive in der Branche so ein bisschen im Argen liegen oder vernachlässigt wurden. Dass die Private Equity Branche eigentlich nicht anders als andere Branchen. Solange es läuft und solange alles gut geht, guckt man nicht wirklich auf Verbesserungsmöglichkeiten in dem, was man macht, sondern man ist erfolgreich, die Zahlen stimmen und da ist es eher mühsam und hält einen auf, sich über solche Themen Gedanken zu machen. Jetzt nach vorne gerichtet, und ich hatte gerade schon ein Beispiel genannt, sehen wir schon verschiedene Themen, die die Fonds in Zukunft dann angehen sollen. Und jetzt haben wir natürlich gesehen, dass so ein Event wie Covid in vielen Branchen und auch in der Private Equity Branche zu einem intensiven Beschleuniger geworden ist für Entwicklungen, die man in der Vergangenheit schon gesehen hat und die sich angedeutet haben, die sich jetzt aber natürlich umso ausgeprägter zu sehen sind.
Und du sprichst das jetzt schon an, Covid-19, was ja immer unser Thema ist hier bei Impact. Kann mich auch noch daran erinnern, du hast noch bei der Super Return, der großen Branchenkonferenz in Berlin im Februar, Ende Februar gesprochen. Da hat man so angefangen, über Covid-19 zu reden, aber das Event stattfand zum Beispiel noch statt. Und dann kam dieser Lockdown. Wie muss ich mir denn den Lockdown in der Private Equity Branche vorstellen? War dann einfach von heute auf morgen auch Schluss oder war dann ergibt sich dadurch eine Goldgräberstimmung, weil ja auch viele Unternehmen jetzt plötzlich an Wert verlieren, wie und viel Bedarf ist. Was hat das mit der Branche gemacht? Kann man da schon Trends aus den letzten Wochen erkennen?
Ja, das war tatsächlich ein sehr spannender Zeitpunkt gewesen bei der Super Return. Da war ja eigentlich geplant gewesen, einen Spezialtag dem Thema Italien zu widmen. Und zu der Zeit hat Covid in Italien ja schon wirklich massiv leider zugeschlagen, sodass aus Italien eigentlich keinerlei Teilnehmer mehr da waren. Trotzdem die Konferenz insgesamt, die ist ja viel größer, ist ja nicht nur auf ein Land fokussiert, fand statt. Und die Diskussionen, die dort geführt wurden, liefen in einem sehr frühen Stadium dann genau in die Richtung, was macht denn jetzt Covid mit uns? Wie entwickelt sich die Branche weiter? Was passiert denn jetzt? Und wenn man sich jetzt mal rückblickend die letzten Wochen anguckt, wo wir im Shutdown waren, wo ja einfach verschiedene Aktivitäten nicht mehr stattfinden konnten, dann sieht man bei den Private Equity Fonds einen sehr, sehr starken Shift der Aufmerksamkeit, was auch sehr nachvollziehbar ist und logisch ist. Man kann sagen, dass neue Deals und Exits nahezu zum Erliegen gekommen sind. Das liegt zum einen daran, dass man natürlich noch überhaupt nicht absehen konnte, als das Ganze anfing, wie sich das weiterentwickeln wird. Ist es jetzt ein kurzfristiger Effekt oder ist es ein langfristiger Effekt? Zum Zweiten liegt es daran, dass die Fonds ihr Augenmerk sehr stark dann auf die Portfoliounternehmen, die sie schon haben, richten mussten, ja, ob sie wollten oder nicht. Da ging es ganz klar in dem ersten Schritt erstmal sicherzustellen, dass man irgendeine Business Continuity hat. Es ging sehr stark um das Thema Liquiditätssicherung Und dann, als man so langsam ein bisschen sah, okay, man könnte jetzt wieder ein bisschen rauskommen, die Unternehmen fangen auch hier und da wieder an, bestimmte Themen hochzufahren, wirklich mal ganzheitlich zu überlegen, wie kann man den Ramp-up fürs gesamte Unternehmen durchführen. Ja. Zum Thema Deals kann man sagen, dass da anfangs eine sehr große Unsicherheit herrschte und es eigentlich auch sehr, sehr typisch ist, wenn wir jetzt zurückgucken in vorherige Krisen, dass erstmal die Deal-Aktivität stark zum Erliegen kommt. Jetzt war das hier natürlich schon ein sehr besonderes Thema. So eine Pandemie haben wir alle hier in der Private Equity Branche noch nicht miterlebt. Und erst so langsam kann man Tendenzen erkennen und ein bisschen stabilere Prognosen auch ablesen für einzelne Unternehmen und für einzelne Branchen. Ist der Effekt der Krise jetzt kurzfristig? Hat es einen kurzfristigen Effekt aufs operative Ergebnis? Aber es stimmt insgesamt noch das Geschäftsmodell und es ist nachhaltig? Oder wurde durch die Krise gegebenenfalls das gesamte Geschäftsmodell längerfristig in Frage gestellt? Ein Beispiel, wenn man sich vorstellt, in der Veranstaltungsbranche, das kann sich, glaube ich, jeder sehr gut vorstellen, sowohl die Veranstalter selbst, aber auch alle möglichen Zulieferer, wie beispielsweise Hersteller von Lautsprechern und Verstärkern für Großveranstaltungen. Da kann man sich sehr gut vorstellen, dass das eine Branche ist, wo man im Moment nicht weiß, ob sich das nachhaltig erholen kann, weil einfach niemand weiß, wann, in welchem Format, welchem Ausmaß und welchem Setup solche Großveranstaltungen wieder stattfinden werden. Also wirklich die klare Differenzierung zwischen, ist es eine eher kurzfristige, krisenbedingte, operative Einbruch der Ertragsfähigkeit oder ist es ein nachhaltiges Problem?
Du hast vorhin angesprochen, diesen Punkt der nahezu unbegrenzten Geldmittel, die da waren. Man hat immer Investoren gefunden. Merkt man eigentlich da jetzt auch, dass das plötzlich endet? Also, dass viele halt jetzt erstmal ihr Geld auch zusammenhalten und skeptischer werden? Oder ist das eigentlich was, wo man dann auch, wo diejenigen, die genötigen Mittel haben, sagen, nee, das ist jetzt eine Chance, jetzt steuere ich zu. Also ist da an der Front oder an der Stelle für die PE-Funds es eigentlich jetzt auch zusätzlich schwerer geworden oder ist es, können Sie weiter hoffen, dass Sie im Zweifelsfall auch Geldmittel haben?
Also es ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dekadent, aber es ist wirklich noch so viel uninvestiertes Kapital da, dass die Fonds sich über den grundsätzlichen Geldzufluss auch in der jetzigen Phase und in den nächsten Jahren keine Gedanken machen müssen. Ja. Die Frage ist nur, wo wird das Geld investiert? Und wenn wir da nochmal kurz zum Operating Model und unserer Studie zurückkommen, da sieht man schon sehr deutlich, dass das Thema Strategie, Investmentstrategie der Fonds zunehmend jetzt auch wieder an Bedeutung gewinnt. Auch das war ein Thema, was die Fonds in den vergangenen Jahren stark aus den Augen verloren haben, nämlich wie differenziere ich mich gegenüber anderer Fonds, um eben genügend Investitionsmittel zu bekommen. Das war aufgrund der unbegrenzten Mittel eigentlich kein Thema. Nach vorne gerichtet, selbst wenn noch genügend Mittel da sind, sind die Investoren da jetzt schon nachdenklicher geworden. Grundsätzlich will man ja auch relativ verlässliche und auch nachhaltige Wertsteigerungen haben. Und da guckt man natürlich jetzt deutlich mehr als in den letzten Jahren auf die Industrien, in die die Fonds investieren. Wir gehen sehr stark davon aus, dass Industrien wie Technologie und Software weiter attraktiv bleiben werden und deutlich nochmal zunehmen werden vom Investitionsvolumen. Das Thema Healthcare, auch das Thema Education. Ich glaube, wir alle können es gut nachvollziehen. Das ganze Thema Homeschooling ist ja ein großer Begriff jetzt, der noch nicht so ausgefüllt ist, wie man sich es eigentlich wünschen würde. Auch da gibt es viele Aktivitäten. Aber auch das ganze Thema Infrastruktur, also Energie und Telekommunikation, das sind Branchen, die definitiv hier jetzt auch von Konjunkturförderprogrammen profitieren können. Und das sind einfach auch Branchen, die relativ antizyklisch sind und die auch zukünftig Investitionen benötigen. Das sind alles Themen, wo wir einen Mittelzufluss erwarten. Das heißt, auch da müssen sich die Fonds dann jetzt deutlich besser in diese Richtung orientieren und auch differenzieren von ihren Wettbewerbern, als es in der Vergangenheit war. Und ein zweites Thema, was wir sehen neben dem neben der stärkeren Differenzierung über bestimmte Industrien, ist ganz klar jetzt durch die Krise die neuen Möglichkeiten in restrukturierungsnahe Assets zu investieren. Der eine oder andere hat sich da in der Vergangenheit auch schon aufgemacht und neue Fonds- und Fondsstrukturen aufgelegt. Das ist jetzt nicht ein Thema für jeden Fonds, aber die Fonds, die das schon vor Covid angetriggert haben, weil man ja schon absehen konnte, dass früher oder später es zu einer wirtschaftlichen Abschwächung kommen wird, die sind das natürlich gut aufgestellt, weil einfach die Pipeline jetzt für restrukturierungsnahe Assets deutlich mehr gefüllt ist und noch mehr gefüllt sein wird, wenn mal so die Kurzfristmaßnahmen, Kurzfristhilfen auslaufen, als man es in der Vergangenheit noch gesehen hat.
Jetzt hast du eben ein paar Branchen genannt, denen es voraussichtlich gut geht, anderen schwierig und wo auch schon wieder investiert wird oder genau drauf geguckt wird. Andererseits, wo was eher in Restrukturierung geht. Eine Branche nehme ich jetzt mal noch spontan raus, weil die hast du gar nicht erwähnt. Was heißt das eigentlich in Deutschland für die Automobilbranche oder die Automobilzulieferer? Sind die jetzt in der aktuellen Situation eigentlich auch noch stärker in den Fokus gerutscht von im Bereich Private Equity, weil man sagt, boah, da hat man jetzt vielleicht auch eine Chance, ein Schnäppchen zu machen?
Also Automobil ist jetzt schon seit einiger Zeit eine Branche, wo sich Private Equity nicht so stark drum reißt. Ich würde sogar formulieren, dass sich einige der Fonds wirklich bewusst auch von der Automobilindustrie verabschiedet haben. Einfach aufgrund der immer stärkeren Unsicherheit in der Branche. Und die gab es eben auch schon vor Covid. Ja. Ganze Thema Veränderungen in der Antriebstechnologie, weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität. Das ist natürlich eine massive Transformation, wo jetzt nicht jeder Private Equity Investor, die ja auch eher kurzfristig ausgerichtet sind, und die Transformation ist mit Sicherheit eine langfristige, das ist mit Sicherheit nicht jedermanns Investitionsfokus. Nichtsdestotrotz, wie in vielen Bereichen, ist es auch nicht schwarz und weiß. Die Automobilbranche bietet unter verschiedenen Investitionsgesichtspunkten dennoch Möglichkeiten. Und eine ist das Thema, was du auch gerade schon angesprochen hast, nämlich wenn sich Fonds eher in Richtung Restrukturierungsassets ausgerichtet haben, dann sind das mit Sicherheit, dann ist es mit Sicherheit ein Bereich, wo es in den nächsten Monaten und Jahren spannende Assets geben wird. Man kann dort auch zur Industriekonsolidierung bei verschiedenen Komponententypen beitragen. Das andere Thema, was wir schon auch noch als mögliche Spielwiese für Fonds ansehen, ist tatsächlich weiterhin in dem Kontext der Veränderung oder dem Shift von Verbrennungsmotoren zu Elektromobilität. Das ist allerdings eine eher langfristige Ausrichtung. Also wir können davon ausgehen, dass alle Komponentenzulieferer, die sich eher im klassischen Feld tummeln, dass das Hersteller sind, die in den nächsten Jahren sich neu orientieren müssen. Aber es gibt ja auch neue Komponenten, die gebraucht werden. Und da gibt es schon Möglichkeiten auch für Fonds, sich als Technologiebooster und als Gestalter der neuen Antriebstechnologie auch breiter mit zu positionieren.
Das ganze große Thema Covid und was sich verändert, ist eines, und jetzt haben wir schon ein bisschen so einen Ausblick gemacht auf Automobil und andere Branchen und kurz- und mittelfristig. Gibt es denn jenseits der Pandemie und ihrer Folgen, gibt es eigentlich andere große Trends, die du siehst in der Branche, die ein Thema sind, die ein Thema werden, die bewegt, die Investoren bewegen?
Ja, wir haben das Thema Nachhaltigkeit ja schon mehrmals angesprochen und es ist ja noch nicht so lange her, dass sehr prominente Akteure der Private Equity Industrie gesagt haben, es darf eigentlich kein Investment in Zukunft mehr stattfinden, ohne dass das Unternehmen nachweist, dass es ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat und einen nachhaltigen Beitrag zur Umwelt macht. So, von daher ist das natürlich, ich würde es tatsächlich mal als Megathema für die Industrie bezeichnen. Spannend wird es dann immer, wenn man in die Details geht. Denn auch heute gibt es ja schon den ein oder anderen kleineren Fonds, der sich spezifisch auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet hat. Die Größenordnungen im Vergleich zu den traditionellen Geschäftsmodellen sind aber wirklich vernachlässigbar. Und die Frage, die sich auch schon bei den ersten Akteuren in der Richtung immer stellte, ist, wie definiere ich denn eigentlich Nachhaltigkeit? Wie messe ich das? Und unter welchen Gesichtspunkten beurteile ich dann, dass das Unternehmen mehr oder weniger wert ist? Das sind alles noch Themen, die tatsächlich in den Kinderschuhen stecken, wo wir aber für die Zukunft sehr, sehr viel Aktivität erwarten. Und da wird es auch für die Zukunft viele Themen geben, die man unterstützen kann, die man dann aber auch weiterentwickeln muss, weil ich bin mir heute eigentlich schon sicher, dass die Ratings, die wir heute dazu sehen, nicht die gleichen sein werden, die wir in 5 bis 10 Jahren dazu sehen. Und das ist auch ein Thema, was uns hier als Kani insgesamt bewegt und auch hier an der Schnittstelle zu Private Equity, so dass wir auch gesagt haben, dass das ein Thema ist, was wir in den nächsten Monaten im Rahmen von weiteren Veröffentlichungen näher beleuchten werden.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einer neuen Studie, nach mindestens einer neuen Studie. Astrid, zum Schluss, ich habe am Anfang gesagt, du bist auch Landlady, sprich du leitest unser Berliner Büro. Jetzt ist ja bei Kani immer noch die Devise, dass wir eigentlich alle, wo immer es geht, von zu Hause arbeiten. Ich gehe davon aus, unser Berliner Büro ist wahrscheinlich auch noch ziemlich leer, oder?
Das ist so, es ist immer noch ziemlich leer. Man sieht ein paar Kollegen. Aber es wird nach und nach, füllt sich das dann bestimmt wieder. Aber im Moment ist tatsächlich noch relativ ruhig.
Und ich habe gerade in den ersten Folgen immer gefragt, als wir noch so alle richtig im Lockdown zu Hause saßen, was ist das Erste, was du wieder machst, wenn du reisen darfst und so. Und jetzt werde ich dich nicht fragen, was dein Erstes war. Das darfst du für dich behalten. Aber die Frage, reichst du denn wieder zu Klienten? Und wenn ja, hat es dir gefehlt oder wenn nein, scharst du mit den Hufen und willst wieder raus oder gefällt es dir eigentlich in der jetzigen Form des Arbeitens eigentlich auch sehr gut?
Also ich denke von allem etwas. Am Anfang war man ja schon ziemlich überrascht, als man nur noch von zu Hause gearbeitet hat. Man hat ja in der Vergangenheit auch schon den einen oder anderen Homeoffice-Tag schon mal eingebaut. Aber in der jetzigen Situation ist es tatsächlich so, dass es Spaß macht, von zu Hause zu arbeiten. Es macht aber auch wirklich Spaß, wieder ins Büro zu gehen und auch wieder Kolleginnen und Kollegen zu treffen, informeller zu treffen. Und an der Kundenschnittstelle muss ich sagen, ich glaube, den Klienten geht's ähnlich wie uns selbst. Die haben sich gut dran gewöhnt. Ich hatte teilweise deutlich mehr Interaktion während der Remote-Zeit als vorher, weil man einfach sich die Reisewege spart und weil einfach jeder dann jetzt plötzlich vor seinem Computer saß und nicht in irgendeinem Meetingraum. Ich freue mich aber auch tatsächlich nach vorne gerichtet wieder drauf, die Klienten dann vor Ort zu treffen und die Klienten dann auch face-to-face noch mehr als über den Bildschirm mit ihnen gemeinsam diskutieren zu können. Da nimmt man schon immer noch mal das eine oder andere mehr mit. Ich persönlich glaube aber, dass wir zukünftig alle weniger reisen werden und alle mehr über Videocalls und andere Medien arbeiten werden. Und ich glaube, das hilft an vielen Stellen. Man spart Zeit, tut dem Klima gut, der Familie zu Hause, gibt's viele Vorteile.
Und da du das sagst und wir jetzt ja wissen, dass du in einer Branche bist, die sehr frühzeitig Trends erkennt und entsprechend investiert, nehmen wir das jetzt auch so, dass das unser neuer Alltag sein wird. Ich persönlich hoffe auch, dass es so ist, ein bisschen weniger Reisen, vielleicht aber auch ein bisschen weniger Videokonferenz als derzeit. Astrid, vielen Dank. jemand, der sich für die Studie interessiert, die gibt es natürlich auf der Homepage de.kani.com. Dort kann man die kostenlos runterladen. Dort gibt es auch den Kontakt zu Astrid. Astrid ist auch bei LinkedIn, kann man sich mit ihr vernetzen. Astrid, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. War unser erster gemeinsamer Podcast. Ich hoffe, du kommst wieder.
Unbedingt. Ist fest geplant. Vielen Dank, Michael.
Dann, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und wer es gut fand, darf uns gerne liken, sharen auf einer der Plattformen wie Spotify. Danke sehr.